Hallo Caro, schön, dass du für dieses Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Ist ja ganz, ganz viel.
Ja, schon ziemlich viel. Also erstens vielen Dank für die Einladung, Jan. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Caro Knack. Ich bin Comedian und Musikerin in der Schweiz. Und ich habe ganz am Anfang meiner Karriere die Schweizer mit meinem exotischen Akzent verführt. Also glaube ich, das ist der Grund, warum ich so berühmt bin. Nein.
Doch, hat schon etwas. Was gibt dir die Bühne, Caro?
Ah, es gibt mir so vieles. Also es ist schon komisch, aber manchmal fühle ich mich wohler auf der Bühne als im echten Leben.
Also, wieso?
Weil es ist einfach eine Plattform, wo man sich selbst sein kann und alle wirklich auf dich für einen kurzen Moment aufmerksam werden und sehen, was du zum Anbieten hast. Ja.
Und weshalb die Comedy dann? Hast du gerne lustig?
Also ich habe mich eigentlich nie in meinem Leben als den Clown bezeichnet, und nicht in der Schule, auch nicht in meinem privaten Leben. Aber ich fand manche Geschichten meines Lebens so ironisch und so lustig, dass ich dachte, okay, das hat schon ziemlich viel Potenzial, um andere Menschen zum Lachen zu bringen.
Auf einer von den Websites, die ich über dich so gefunden habe, steht so: Dein Leben sei wie eine mexikanische Telenovela.
Genau.
Das muss ich mir da darunter vorstellen. Viel Emotionen.
Genau. Also sehr temperamentvoll. Meine Eltern waren grundsätzlich die Inspiration für diesen Satz, weil mein Vater ist Deutsche und meine Mutter ist Mexikanerin. Also das macht schon mich als Mischling schon ziemlich widersprüchlich. Aber ja, sie haben sich verheiratet und nachher ließen sie sich scheiden. Und vor ein paar Jahren ließen sie sich wieder heiraten.
Ah, also
das gleiche Paar.
Ein Revival.
Genau. Und das fand ich schon so wie, oh mein Gott. Das macht niemand, weißt du? Ich glaube, sie sind
doch,
die...
Doch, meine Eltern schon.
No way, die ließen sich scheiden und nachher wieder heiraten. Oh mein Gott. Du bist die erste Person, die ich kenne, dessen Eltern das gleiche gemacht haben. Crazy.
Aus der zweiten Ehe ist dann meine Schwester entstanden.
Auch, ich glaube. Aber ja, darum fand ich das so lustig, dass wir immer so in der Schweiz und nachher nach Mexiko und nachher wieder in der Schweiz kamen, dass ich darüber lachen musste.
Wo ähneln sich Mexiko und die Schweiz?
Wo sie sich ähneln?
Eher sieht man ja die Unterschiede, aber wo ähneln sie sich? Gibt es Parallelen?
Wo sie sich... Also vielleicht, dass in der Schweiz und in Mexiko immer in der Zukunft schaut, so nach vorne. Also man schaut nie wirklich gerne so zurück in der Vergangenheit, oder? Aber sonst, Ähnlichkeiten, darüber habe ich nie gedacht. Ich sehe immer nur noch die Unterschiede.
Wo sind dann die Unterschiede jetzt für dich persönlich?
Die Unterschiede, dass eben Mexikaner und Schweizer immer nach vorne schauen, aber die Mexikaner sind eher viel kreativer in dem Ansicht.
Ah, okay.
Genau. Okay. Weißt du, was ich meine?
Also.
Genau. Sie wollen immer so Farbe ins Leben zurückrufen und die Schweizer denken mehr an die Nachhaltigkeit, Langfristigkeit.
Karriere.
Genau.
Sicherheit.
Genau. Und das ist grundsätzlich einer der größten Unterschiede. Ja.
Du bist ja in Mexiko aufgewachsen.
Genau.
Wie war der Kulturschock nachher in der Teenagerzeit, in die Schweiz zu kommen und danach in den Kanton Schweiz?
Genau. Es war krass. Also ich sagte immer, es handelt sich nicht um zwei unterschiedliche Länder, sondern um zwei unterschiedliche Welten. Weil ich meine, die Luft ist anders, die Atmosphäre, wie Leute miteinander umgehen, ist so anders, dass es handelt sich wirklich um zwei unterschiedliche Welten.
Erzähl mir die unterschiedlichen Welten in deiner Welt.
Also zum Beispiel, In Mexiko ist die Familie erste Priorität, ja, oder? Das ist, hört sich vielleicht sehr stereotypisch, aber es ist die Wahrheit. Familie ist immer erste Priorität und...
Aber nicht nur die Familie, Mutter und Großeltern und...
Sondern alle. Sobald sie Blutsverwandte sind, dann sind sie mega wichtig, okay, in deinem Leben, oder? Das ist der Grund, warum ich auch so... mehrere Cousins habe, ich weiß jetzt gerade nicht wie viele. Aber viele, sagen wir mal, viele Cousins und in der Schweiz, sobald ich weiß, denkt ihr nur so wie an Großeltern, Eltern und that's it.
Ja, oder? Großeltern,
sogar die Großeltern zählen nicht mehr zu der Kernfamilie. Und ja, das ist ein großer Unterschied. Und auch einfach den Umgang mit Fremden. Also in Mexiko ist es noch normal, dass irgendein Unbekannter dich so ruft, so wie, oh, Freund, Amigo.
Hallo.
Und so entstehen meistens Bekanntschaften, okay, und hier ist das gar nicht der Fall.
Da muss man fast den Lebenslauf.
Genau. Und man muss noch bei einer Person so 5 Jahre noch in Kontakt sein, ja, damit man erst...
Vielleicht ein bisschen bekannt ist.
Genau. Das war auch ein großer Unterschied, ja.
Aber so die Schulzeit in der Schweiz, wenn man so... Ich nehme dich sehr als temperamentvoll wahr und sehr so offenherzig. Wie war das, so als junges Mädchen?
Also ich war ziemlich frustriert aufgrund der Sprachbarriere meistens, weil ich habe einfach nie verstanden, warum ich Hochdeutsch lernen musste, während alle nur Schweizerdeutsch so geredet haben, oder? Und... es war einfach für mich sozial, ich war wirklich mega benachteiligt, weil in der Gruppe haben andere Kinder oder Teenagers Witze erzählt und ich habe sie nicht verstanden. Und dann war ich so wie, und ich war so, wie könnt ihr das noch übersetzen? Und das hat schon der ganze Vibe ein bisschen ruiniert. Also ja, und weil ich mich nicht so wirklich fließend so ausdrücken konnte, dann wollten mich andere nicht wirklich so zuhören oder waren nicht mega geduldig, weil ich im Nachhinein völlig verstehe, oder? Weil es schon mühsam ist.
Ja, als Teenie will man ja auch Response, also will
genau,
man ja...
Genau, so Quick Response, so Comebacks und ich konnte all das nicht machen, oder? Also war ich sehr, sehr warmherzig, sehr offen, aber sehr schüchtern auch. Sehr schüchtern, würde ich jetzt mal sagen.
Und wie hast du dann die Zeit für dich genutzt? Mit Kreativität? Oder?
Genau, mit Theatervorstellungen. Okay. Ja, ich habe zuerst damit angefangen, ein paar Theaterstücke mal mitzuspielen. Und danach ist das Vertrauen gekommen, um Stand-Up-Comedy zu machen.
Du hast ja Stand-Up zuerst, glaube ich, auf Englisch gemacht?
Genau, nur auf Englisch, genau.
Was war diese Zeit für dich so?
Sehr, sehr speziell. Es war ein Slap of Reality, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich schon ein bisschen Theatererfahrung hatte, dachte ich mir, es wird genau das Gleiche sein, oder? Mit Stand-Up-Comedy. Ich muss einfach auf die Bühne gehen und meinen Monolog machen und that's it.
Aber, Emotionen.
Aber das ist gar nicht der Fall. Also im Stand-Up-Comedy ist man wirklich von der Reaktion des Publikums abhängig. Also, sobald sie nicht auf deinen ersten Witz lachen, dann wird das schon schwierig, oder?
Und wenn der Punch nicht kommt.
Genau, wenn der Punchline nicht funktioniert, dann geht es nur abwärts und das ist etwas, was ich vom Theater unterscheiden musste.
Und wie ging's da ran? Also hast du da die Familie, mussten die das hören oder wie war das?
Nein, also mein ganzes Leben war ich schon eine Einzelgängerin. Also das hört sich vielleicht ein bisschen so forever alone. Aber mir hat es ziemlich Spaß gemacht, weißt du, mich selber mit meinen 7 imaginären Freunden so zu unterhalten. Und so habe ich alles selber gemacht. Ich habe wirklich nie nach Feedback oder Beratung oder Rat gefragt, um meine Texte zu schreiben. Es waren einfach Ideen, die ich schon seit Jahren hatte und ich habe sie aufgeschrieben.
Über was schreibt die Caro?
Ich schreibe halt über die Dinge, die mich nerven. Zum Beispiel, wie schwierig es ist, Sprachen in der Schweiz oder zumindest in der Deutschschweiz zu lernen. Oder auch einfach über mein Leben, über die Tatsache, was Frauen alles unternehmen müssen, um schön zu sein und die Männer nicht. Also, ja, das... Das ist es ein bisschen.
Und dann Stand-up-Comedy, also Stand-up auf Spanisch und dann noch auf Deutsch. Mhm. Wo unterscheiden Sie sich die drei Sprachen in der Stand-up-Comedy?
In der Kultur jeder Sprache, daran okay. unterscheidet es sich. Also Kultur und Sprache sind so zusammen gebunden, kann man ja. so sagen, dass ich mich wirklich anpassen muss. An wie ich
mir Beispiele.
Also zum Beispiel, ich hatte einen Witz, wo ich sagte, dass meine Eltern ja so temperamentvoll seien, dass sie wirklich wie die Schweizer wären, oder? Ja. Weil erstens sie mit Emotionen nicht umgehen konnten und zweitens sie anscheinend ihr Papierkram liebten. Und als ich das ein englisches Publikum erzählte von Expats, fanden sie das so lustig. Aber sobald ich das ein Schweizer Publikum erzählte, fanden sie das gar nicht lustig. Also da muss man sich halt anpassen, ja.
Wann kam dann die Musik noch dazu? War die schon immer da?
Die Musik war schon immer da. Also ich habe, seit ich ein Kind war, immer gesungen. Aber erst vor 5 Jahren habe ich damit angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, mal an ein paar Orten aufzutreten. Und dadurch ist auch die Motivation gekommen, es auch ein bisschen professioneller zu machen.
Und das Instrument?
Saxophon habe ich auch in der Sekundarschule damit angefangen und da habe ich nicht so wirklich intensiv geübt, aber jetzt, dass ich die Motivation habe, werde ich mehr dran arbeiten.
Was gibt dir das Saxophon? Ist das der Blues?
Es ist der Blues, aber es ist auch dem Potenzial, den es hat. Also mit einem Saxophon kann man klassische Musik spielen, mhm. Jazzmusik, Popmusik und das ist ein Instrument, der für eine Einzelgängerin wie mich perfekt ist, weil ich habe das Gefühl, der Saxophon ist ein sehr individuelles Instrument. Ja,
man kann wie auch, kannst du mich gerne korrigieren, aber ja. in eine Beziehung gehen mit dem Saxophon. Mhm. Es gibt ja dann auch immer, es ist so, man haltet sich daran, es gibt Feedback und...
Genau. Und wenn man dran übt und die Resultate sich anhört, dann ist das so wie, wow, so kann ich mich auch anhören.
Was ist der Unterschied zwischen, wenn du auf der Bühne stehst und Comedy machst und auf der Bühne stehst und Musik machst? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also in der Musik ist es natürlich...
Bist du mehr im Flow?
Mehr im Flow. Man macht sein Zeugs, oder? Man kann sich auch in seine eigene Welt verschließen mhm. und nur die Musik spielen. Aber man ist nicht so wirklich abhängig von, wie das Publikum das jetzt annimmt. Also im Comedy, da sind wir wirklich auf das Lärm und die Reaktionen des Publikums abhängig und in der Musik nicht wirklich. Also es ist schön, wenn sie applaudieren und klatschen und Lärm machen, aber es ist nicht nötig. Ich mache einfach mein Zeugs und that's it. Und in Comedy, wenn die nicht lachen beim dritten Witz, dann
was machst du dann? Gabelst du das auch schon?
Ja. Jeder Comedian, auch die Besten wie auch die Schlechtesten, müssen einmal oder mehrere Male in ihrem Leben einfach verkacken. Also Bombing, sagt man auf das Englisch.
Wie gehst du damit um und was passiert auf der Bühne, wenn du merkst? Geht nicht.
Also es gibt ein paar Alternativen. Erstens, man kann es einfach durchziehen oder und so tun, als hätte es funktioniert. Oder zweitens, und das klappt meistens oder kommt es bei dem Publikum sehr gut an, man macht sich über die Situation lustig. So viele Comedians, wenn es gar nicht klappt, sagen sie so wie, oh, okay, das hätte jetzt lustig sein müssen und das macht schon die Situation für das Publikum noch, ja, toll.
Eben, ja. Du hast ja jetzt ein paar Mal gesagt, du seist eine Einzelgängerin und mhm. so, aber wie war es dann da, wo du dann bekannt wurdest, auch in der Comedy-Szene und plötzlich dein Name, Caro Knack, plötzlich viele gekannt haben, war das auch eine Challenge?
Also für mich war es ein schönes Gefühl am Anfang, aber natürlich, sobald man sich ans Licht stellt, dann wird man nicht nur von den tollen Leuten angeschaut, sondern von auch denen, die die nur kritisieren wollen, die einem nur den
Schaden wollen. Ja. Ich kenne das.
Oder? Aber das ist halt das Risiko, wenn man sich zeigt, oder? Dass man wirklich von allen...
Ja, ich sage immer, oder, wenn man den Kopf rausstreckt, sieht man die Sonne, aber man bekommt auch Regen ab. Und das, aber wenn man nicht rausgeht, bekommt man keinen Regen, aber auch keine Sonne. Also man muss raus.
Ja, genau. Ich meine, es lohnt sich, wenn du in deinem Leben nie Feinden haben wirst, dann weiß ich
hast
nicht.
Hast du jetzt das falsch gemacht?
Genau. Dann heißt es, du hast auch nicht echte Freunde, oder? Weil wenn du neutral bleibst, dann, ich weiß nicht.
Ja, und ich glaube auch, also Kritik, natürlich, wenn es auf Social Media Kritik hat, das muss man spülen. Aber dann kann man ja auch nicht wachsen. Also ohne Kritik oder ohne, also wenn alle dich immer cool finden würden, dann wäre es auch ein bisschen strange.
genau, so. Dann könnte ich mich nicht weiterentwickeln, es ist schon so.
Aber ich habe mal einen kurzen Ausschnitt gesehen von einem Programm, wo du gesagt hast, du seist, aber du kannst mich gerne korrigieren, verschiedene Aspekte von Comedy, also du bist jung, du bist eine Frau, du bist Ausländerin und du hast eine Behinderung.
Yeah.
Wie geht man damit um, mit diesen auch zu spielen?
Also zum Glück oder leider ist es in der Comedy-Szene so, dass je tragischer dein Leben ist, desto besser ist fürs Comedy.
Weil man mehr Material hat.
Genau. Darum hab ich wirklich das Potenzial oder das Positive von allen diesen Challenges mal zu meinem Gunsten genutzt. Und ja.
Wie hat man es als junge Frau in der Comedy oder in der Öffentlichkeit?
Also, ich habe zum Beispiel schon in den sozialen Medien ein paar Kommentare davon bekommen, was meinen Haarschnitt also betrifft, oder meine Kleidung, oder auch wie ich nur zum Beispiel den SRF Comedy Newcomer Award so gewonnen habe, weil ich eine Frau bin und nicht...
Für die Quote, oder
ja,
was?
Genau, für die Quote.
Du bist gut!
danke. Aber man bekommt halt derart von Kommentaren und das hätten andere männliche Comedians vielleicht nicht so bekommen, denke ich jetzt mal. Oder derart von Kritik. Und das ist schon ein bisschen schade. Aber ich weiß, ich bin von diesen Menschen gar nicht abhängig. Also sie bestimmen gar nichts, nicht einmal in der Showbusiness irgendetwas. Also was kümmert es mich wirklich, was sie meinen? Aber man findet einfach nicht so viele Frauen um sich. Und das, ja.
Wohl, aber du, auch da kannst du mich gerne korrigieren. Es kommt aber so eine Welle an coolen Frauen auch in der Schweiz, wenn ich jetzt dich oder Jane Manford oder noch x andere.
Ja.
Es bewegt sich schon was.
Ja.
Sehe ich das jetzt falsch? Weil ich bin ja trotzdem ein Mann, natürlich in einer Randgruppe, aber ich sehe da schon, es kommt was.
Ja, also, nein.
Die Frauen sind laut.
Ja,
und sie dürfen auch laut sein.
Es ist definitiv so. Es kommt eine sehr große Welle von talentierten Frauen, die zum ersten Mal sich wirklich unterstützen wollen, was immer in der Weltgeschichte, ich glaube, es immer ein Problem war, dass Frauen sich nie wirklich unterstützt haben, wie Männer sich gegenseitig unterstützt haben. Und jetzt ändert sich das langsam. Aber trotzdem, wenn es zu den Open Mics oder den bezahlten Comedy-Shows so geht, dann bin ich meistens die einzige Frau oder eine von die zwei Frauen, die sie ja buchen, oder? Und das ist etwas, was ich...
Warum ist das so? Also ich nehme das schon auch wahr, aber was sind so wieso, weshalb?
Ich glaube, weil viele einfach dieses Gefühl haben oder diese Idee haben, dass Frauen nicht genauso lustig sein können wie die Männer. Und wir können nicht so viele Dick-Jokes erzählen, oder? Und darum, keine Ahnung, ich glaube, das ist halt unbewusst oder bewusst immer noch in der Gesellschaft und so, dass man denkt, okay, aber so lustig kannst du auch nicht sein wie der Typ, oder der über seinen Penis über 10 Minuten so erzählt hat.
Ja, aber über Penis.
Ja, leider sind sie immer noch aktuell.
Das ist manchmal auch leider eben zu viel, aber was bringt dich zum Lachen?
Es ist immer unterschiedlich.
Ist das Situationskomik, oder?
Nein, es ist wirklich Storytelling. Okay. Aber gutes Storytelling. Im Sinn von, es gibt gewisse Comedians, die ich wirklich bewundere, die wirklich fähig sind, über eine Stunde nur über Essen zu erzählen und du lachst dich trotzdem kaputt, oder? Es geht nicht wirklich um das Thema, sondern wie sie das
Also die Nebensätze.
Genau. Mehr die Struktur der Geschichten und wie sie das erzählen, ist, was mich am meisten interessiert oder zum Lachen bringt. Ja. Die Mimik auch, oder? Wie nur eine kleine so Gestik schon das Ganze total verändert. Und das ist, was mich am meisten interessiert und zum Lachen bringt.
Und wie war es so, mit deiner Behinderung auch umzugehen? Eben, dann sind die sprachlichen Barrieren schon da in der Schule und dann noch eine kleine Behinderung, die manchmal auch große Auswirkungen haben können. Ja. Wie war das?
Also meine Behinderung, glaube ich, war ein großer Faktor, der dazu beigetragen hat, dass ich mein ganzes Leben eher die Einzelgängerin war, weil ich einfach nicht gern mit anderen Kindern draußen gehen wollte, die es wirklich nicht verstanden haben, wie sehr ich gelitten habe während der Behandlungen. Und ich meine, es war auch krass für andere Kinder, einfach so ein kleines Mädchen zuzuschauen, die mit einem mega großen, so metallischen Apparat so herumgelaufen ist. Aber, ja. Und das ist der Grund, Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man leidet so viel unter seiner Behinderung, dass man zwei Varianten hat. Entweder stellt man sich als Opfer oder
man packt es an und geht raus.
Genau.
Aber vor allem kenne ich das, also vor allem wenn ich in der Kindheit so sehe, es war immer so ein Pendel. Mhm. Manchmal ging ich raus, war mir alles scheißegal und manchmal habe ich mich zurückgezogen und habe mich und die ganze Welt bemitleidet. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also es hat sich immer so ein bisschen in die eine Richtung wie in die andere Richtung geschlagen.
Nein, also dank meiner Mutter hatte ich immer diese positive Mentalität, oder immer so weiterzumachen, vorwärts zu machen und so. Aber es ist schon so, dass ich alles für mich behalten habe, also das Gute wie auch das Schlechte. Und darum sagen viele, dass ich in meinem normalen Leben eigentlich ziemlich so als ruhiges Frau so mal den Anschein gebe, aber sobald ich auf der Bühne gehe, dann
alles feuerfrei.
genau.
Nein, die Eltern sind schon much entscheidend, vor allem auch, wenn man zu einer Randgruppe gehört, ist, glaube ich, die Base etwas vom Wichtigsten überhaupt. Und ich war ja dann noch in einer Sonderschule, die war in einem anderen Kanton und dann hatte ich auch nicht so viele Freunde. Du warst ja dann trotzdem in der Regelschule, oder?
Ja, genau.
Hat Vorteile, aber könnte auch Nachteile haben. Aber was so Freundschaften anbelangt, weil die Sonderschule war so einfach ein Treffpunkt von vielen Kindern, aber ich hatte niemand bei mir zu Hause, darum kann ich da gut nachfühlen, sich mit eigenen Fantasie oder mit Comics oder mit Mangas oder so auseinanderzusetzen. Genau. Das war schon so. Und ich glaube, da ist es schon so, wenn man von Mexiko kommt, wo die ganze Familie und eben die ganzen Verwandten, ist schon ein ein kultureller Schock, ja, wenn man in die Schweiz kommt, oder?
Ja, nein, weil man hat seinen ganzen Support-Netzwerk, oder, auf einmal verlassen, und es ist nicht so, dass sie sich 2 oder 3 Stunden entfernt sind, oder, mit dem Auto, sondern ein ganz anderes Kontinent. Und im Kanton Schwyz, ich meine, es war vielleicht ein Schicksalsschlag.
Ich bin im Kanton Schwyz geboren.
Oh, du auch!
Also ich kenne die Mentalität.
Also es war einfach krass, dass auch wenn ich nicht den Apparat hatte, bevor ich den Apparat noch bekommen habe am Bein, dass einfach sobald ich auf der Straße ging, alle so stoppten und so mich einfach so guckten. So.
Das ist,
als wäre ich ein Alien oder ein Außerirdischer, und ich so wie, was? Ja.
Das würde mich aber jetzt noch interessieren. Deine Behinderung, wie war die in Mexiko? War das schlimm? War das akzeptiert? War da der Fokus drauf? Wie gehen mexikanische Leute mit Behinderung um?
Also es ist sehr interessant, weil Mexiko ist ein sehr, sehr großes Land. Ja. Also der Anteil an behinderten Menschen ist auch viel größer dementsprechend. Und man ist sich das eher gewöhnt als in der Schweiz, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, also im Bild, im gesellschaftlichen Bild.
Genau. Und ich hatte das Glück, dass ich bei einem Kinderspital in Mexiko-Stadt aufgenommen wurde, wo man wirklich benachteiligte Familien oder Eltern unterstützt hat, indem sie wirklich alle Behandlungen finanziert haben.
Ah.
Ja, weil meine Mutter war in Mexiko a single mother, oder? Also, es war während der Zeit, dass ich meine Eltern schieden lassen ließen.
Ja, waren noch andere Emotionen
genau,
dabei.
Genau. Yeah. Aber ich war die erste in der Familie, die so etwas überhaupt bekommen hat. Oder?
Ah, okay.
Also es gab wirklich niemand mit einer Behinderung, nicht väterlicherseits, auch nicht mutterlicherseits. Also ich war the first one, die speziell sein musste, oder? Und für meine Mutter war es sehr, sehr hart, sehr anstrengend, weil sie allein
und
war.
Und wahrscheinlich auch nicht gewusst hat,
und niemand,
wo sich melden oder
und das war auch eine schwierige Entscheidung. Soll ich meine Tochter wirklich durch so eine schmerzliche Behandlung so begleiten, es durchziehen lassen, weil es gab gewisse Verwandte, die ihr beraten haben, hey, mach das nicht, oder?
Okay.
Weil es ist einfach zu krass, oder? Sie schneiden den Knochen und für 7 bis 12 Monaten verlängert man, oder, durch den Metall, durch den Apparat, den
Knochen.
Genau, den Knochen. Und das geht nicht von einem Tag zum anderen, sondern es ist ein sehr schmerzlicher Prozess, wo auch leider in Mexiko aufgrund des Staub und alles wegen dem Klima ist jeden Tag, oder, die offene Wunde mit Alkohol geputzt werden musste. Und das war schon ein Trauma. Also für mich, weil es so wehgetan hat, für meine Mutter, weil sie diejenige war, die mich wirklich durch diesen täglichen so Brutalität so begleiten musste. Und da haben viele Bekannte und Familie es einfach nicht verstanden. Aber schlussendlich war es die richtige Entscheidung, weil hätten wir das nicht gemacht, dann hätten meine Beine einen Längenunterschied von 12 bis 15 Zentimeter.
Und dann würde es noch mehr auffallen. Du könntest wahrscheinlich gar nicht so laufen.
Genau. Also es hat sehr weh getan, aber es hat sich gelohnt.
Was ich einfach Thema Behinderung sehe, ist, in der Schweiz ist man mit der Versicherungen und alles sehr gut abgedeckt, aber eben die Gesellschaft ist noch nicht so offen. Alles, was abseits der Norm passiert, ist anders.
Ja.
Aber wie ist es gesellschaftlich, wenn man in Mexiko mit einer Behinderung rausgeht?
Mhm.
Wie ist das einfach?
Also das Leben ist sehr beschränkt, das ist schon so, und man wird nicht vom Staat so unterstützt wie hier in der Schweiz, oder? Das ist schon eine Tatsache. Aber Andererseits ist das Leben in Mexiko halt anders. Es gibt keinen so guten öffentlichen Verkehr wie hier in der Schweiz. Und alle gehen mit dem Auto überall herum. Also ja. Man geht nicht irgendwo so spontan Spaziergängen oder so. Also man lebt in sein Haus und dann mit dem Auto geht man überall hin. Also darum glaube ich, man sieht es nicht so wirklich, okay, wenn jemand behindert ist oder Schwierigkeiten hat. Weil alle bleiben... Eben, wie gesagt, Familie ist erste Priorität, also bleiben alle untereinander. Ja. Es ist nicht so einfach, ja, neue Menschen kennenzulernen. Ja.
Was ich bei Mexiko, bei südländischen Kulturen echt spannend finde, ist das Umgehen mit dem Tod.
Ja, das ist
das sehr wünschte ich mir manchmal in Zentraleuropa ein bisschen ein lockerer Umgang, dass der Tod wirklich dazugehört. Mhm. Weil da wird immer auch eben das große Schweigen. Mhm. So, aber wie nimmt man das wahr, wenn man von Mexiko kommt, mit dem Tod? Was bedeutet dir der Tod?
Also eben während der Pandemie hatte ich, glaube ich, wie allen meine Krisen und auch so wie Doubts. Oder weil man einfach überall diese Angst plötzlich gespürt hat, oder vom Tod, vom Krankheit, mehr als sonst in anderen Jahren. Und ja, ich habe einfach akzeptiert, dass, eben, wie du es erwähnt hast, es ist Teil des Lebens und es zwingt uns dazu, das Leben mehr zu schätzen, weil würden wir für ewig leben, glaube ich, wären wir zu lazy, weißt du, um irgendetwas zu tun, wenn man weiß, oh, ich habe noch 1000 Jahre vor mich, also warum sollte ich mit irgendeinem Projekt überhaupt anfangen, ich habe noch Zeit. Ja. Oder? Aber ja, in Mexiko ist es schon so, dass wir sehr spirituell geblieben sind. Ich habe einfach den Eindruck, in Europa, wenn du die Geschichte mal betrachtet, war Religion und Spiritualität sehr zusammen. Oder? Und sobald die Religion abgenommen hat als wichtige Rolle in der Gesellschaft, dann hat auch die Spiritualität nicht so eine große Rolle gespielt. Ja. Oder zumindest man hat es nicht so wahrgenommen. Und in Mexiko ist man immer noch sehr spirituell. Also man denkt immer noch da. Man hat immer das Gefühl, dass die gestorbene Person nie wirklich weg ist, sondern dass sie immer da sind. Und das finde ich ist schon ziemlich berührend und viel positiver, als wenn man hier oder in Europa den Eindruck hat, die Person ist tot und die Atheisten, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie tatsächlich glauben, dass es danach gar nichts mehr gibt und dass es wirklich nur das dunkle Nichts.
Das große Dunkle.
Das ist für mich, das ist auch schlussendlich ein Glaubenansatz, weil niemand ja weiß, was nachher geschehen wird, aber... Ja.
Eben, das finde ich schön, oder? Ja. Wenn man mal Spiritualität muss, aber auch nicht so viel mit Religion zu tun haben, im klassischen Sinn, oder?
Ja, ja.
Und eben, ich hatte ja eine Nahtoderfahrung und vorher war ich atheistisch. Vor dem. Aber seitdem weiß ich einfach, es gibt etwas mehr. Ich weiß nicht, ob das Allah, Buddha, Winnie Pooh ist, aber es gibt was.
Genau.
Und seit ich mit dem konfrontiert war, mit dem NATO, bin ich risikofreudiger. Also ich ziehe Sachen durch oder ich lasse Sachen sein. Ja. Also wenn ich sehe, das kackt mich an, das scheißt mich an, dann sage ich eher, nein, wieder, ich ziehe es durch, aber wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir auch.
Yeah.
Und das ist, glaube ich, das Leben. Das Leben ist immer für einen, aber man muss es selber auch wollen. Weil es kommt nichts geflogen, nein, auch das Essen nicht. Aber wenn man will, kann man alles, glaube ich, irgendwie erreichen.
Ja. Yeah. Definitiv.
Und was steht so bei dir jetzt an? Was beschäftigt dich momentan?
Mich beschäftigt eben das, dass ich nicht so viel Zeit habe, um all das zu realisieren, was ich mich mal vorgenommen habe in meinem Kopf. Und ich habe so viele Ideen, dass ich jetzt einfach mir denke, okay, ich bin 21, ich will schon bei 30 vielleicht irgendetwas von diesen Träumen mal erreicht haben.
Wirst du?
Aber die Frage ist, welche von allen? Das ist jetzt, wo ich mich jetzt befinde.
Also bist du im entscheidenden Modus. Mhm. Weil eben, wenn man zu viel Töpfe hat,
ja,
kann man sich auch wahrscheinlich nicht so fokussieren, oder?
Genau, genau. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wo willst du wirklich den größten Teil von deiner Energie und Fokus ja investieren? Und das finde ich noch schwierig, weil ich so von allen Seiten sehr guten Feedback bekomme, oder? Um weiterzumachen. Ja.
Aber wenn du einfach so entscheiden könntest, so aus dem Bauch heraus, wo siehst du dich?
Ich sehe mich schon mehr in der, ich will nicht sagen Filmindustrie, in der Filmindustrie, aber ja, ich habe schon mehrere Ideen für ein paar Videos, für ein paar Filme. Und die will ich wirklich in der Tat umsetzen.
Eine Telenovela.
Genau, eine Telenovela. La vida de Carona. Ich weiß nicht, aber ja, die will ich wirklich, bevor ich sterbe, einfach mal realisiert haben oder zumindest versucht haben.
Dass man sich das eigentlich vorwerfen kann, ja, es nicht versucht zu haben.
Genau, genau. Weil das ist schon den einzigen Lebensmotto, den ich wirklich für immer behalten will, dass ich nichts im Leben bereuen will. Und natürlich wird man gewisse Dinge bereuen, aber ich will nicht die große Träume bereuen, weißt du, also, ja.
Ja, ich verstehe das. Ich bin ja schon, ich werde am Samstag 32.
Ja. Oh.
Es wird Sachen geben, die man bereut, aber wenn man...
Ja, natürlich.
Aber wenn man jeden Morgen sich im Spiegel anschauen kann und sagen kann, man hat sich gern, also es geht viel, glaube ich, um Eigenliebe, dann kommt immer alles, wie es sein muss.
Ja.
Weil ich glaube, die Beziehung mit sich selber, das klingt jetzt auch wieder sehr abgedroschen, ist wichtig, weil wenn man sich selber nicht mag, kann man auch andere nicht mögen. Und das, glaube ich, habe ich momentan gut im Griff. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber Caro, wir reden jetzt schon fast 40 Minuten.
No way!
Doch, ich wäre mit meinem Setting durch. Aber, aber vielleicht hast du noch ein, zwei Fragen an mich. Die du jetzt stellen könntest, wenn du möchtest.
Okay, Jan. Wie kam diese Nahtoderfahrung überhaupt zustande?
Ich hatte seit klein auf schon eine tote Niere in meinem Körper. Und dann hatte ich so Koliken jeden Monat schon als kleines Kind. Aber man hat dann früher immer gesagt, ja, das ist die Behinderung, das muss man nicht abklären, das ist jetzt halt so. Ab und zu war ich auch ein Simulant, so, weil man hat nichts gefunden oder auch nicht hingeschaut. Und mit 25, dann hatte ich wirklich eine starke Kolik und dann ist mir die tote Niere geplatzt.
Oh.
Und dann hatte ich eine Blutvergiftung. Und dann ging es dann ziemlich schnell. Ich war dann auf der Notaufnahme und dann kam der Chirurg und hat mir so gesagt, Herr Graf, Sie haben einen Entzündungswert von 120 im Körper.
No.
Und normal wäre 4. Eigentlich müssten Sie bewusstlos da liegen. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust gehabt, um bewusstlos zu sein. Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich hat er ja den Humor nicht verloren, aber es ist schon ernst. Es ist eine 50-50-Operation. Mhm. Also wir müssen da den ganzen Magen aufschneiden und das rausholen. Und sie sind so geschwächt, man weiß nicht, was geht.
Mhm.
Und meine Mutter so, auch gerade schlecht und so. Und ich habe aber ab diesem Zeitpunkt eben gemerkt, es gibt was gesagt hat, du kommst zurück, es ist noch nicht vorbei. Ich kann dir nicht sagen, was es war, eine Gewissheit. So wie eine Hand auf der Schulter, die gesagt hat, es ist noch nicht vorbei. Darum konnte ich den Joke machen zu meiner Mutter, so, willst du mir noch was sagen? Vielleicht sterbe ich. Und so.
No,
und, dann, und dann so, die Mutter so, wirklich im Original, du Arschloch, du kommst zurück, weil ich kann mir das sonst nicht verzeihen. Mm. Und dann, wie du siehst, kam ich zurück. Und das hat aber wirklich, also im Nachhinein hat die ganze Situation, bin ich sogar dankbar, dass ich das erlebt habe, weil ich weiß jetzt, wie viel das es braucht, um wirklich nah am Tod zu sein. Mhm. Und darum schätze ich das Leben viel mehr. Mhm. Weil diese Erfahrung mir so viel gegeben hat.
Mhm. Wow. Das hat sehr viel Potenzial für eine Telenovela, muss ich sagen. Auch.
Also, wenn du immer Regie machst, können wir das gerne.
Ja,
Doch. Aber doch, jetzt ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen. Mhm. Was bedeutet dir dann der Film oder das TV, mhm. weil du eben gerne Filme machst? Oder mhm. was ist so dein Lieblingsfilm, wenn du...
Uff, den Lieblingsfilm, das finde ich noch schwierig. Also eine von meinen Lieblingsfilme sind Zeichentrickfilme.
Ja, verstehe. Wo ich klein war, hatte ich nur diese. Das war
ich glaube alle Kinder.
Um wirklich zu sagen, das waren meine Freunde.
Ja, ich auch. Ich habe mich den gleichen Film so 20 Mal angeschaut und man hatte nie genug davon. Seit ein paar Jahren gab es diesen Film über Van Goghs Leben. So, ja. Hast du es angeschaut?
Mit Willem Dafoe.
Nein, so Dear Vincent.
Dear Vincent,
wo sie wirklich tatsächlich alles per Hand so gemalt haben, so Van Gogh-Style. Und
aber
so,
du möchtest nicht dein Ohr abschneiden.
Nein, das nicht. Aber das ist einer meiner Lieblingsfilme, so visuell.
Ist aber mehr... visuell.
Genau, mehr visuell. Ja. Was die Geschichte anbelangt, ich würde sagen, ein sehr guter Film war Cinema Paradiso. Kennst du es?
Ja, schon gehört.
Ja. Ja, es gibt viele, da finde ich es mega schwierig, sich entscheiden zu müssen.
Und Bücher?
Bücher? Als Teenager, meine Lieblingsbücher waren so Fantasy-Bücher und so wie, nicht Narnia, aber so den Polar Express und all der Art von Zeugs. Aber vor kurzem habe ich ein Buch über, mein Gott, und jetzt bekomme ich den Blackout. Aber ja, in letzter Zeit interessieren mich viel mehr Sachbücher von Experten, die über die aktuelle Lage in der Welt so ein bisschen berichten und wo sie dir zeigen, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wie man manchmal durch den Medien den Eindruck hat.
Ja, aber das muss ich eben auch verkaufen in den Medien, darum macht man es auch viel größer, als es ist.
Genau.
Doch, Caro, ich könnte noch stundenlang irgendwie mit dir philosophieren.
Ich auch.
Ich möchte mich bedanken und gerne ein anderes Mal wieder.
Danke vielmals, Jan. Danke.